Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Zu dieser Jahreszeit, die auch die fünfte genannt wird, sind Sie wieder überall zu sehen, auf den Straßen, im Fernsehen, in den Fasnachtssitzungen. Die Clowns. Sie treiben ihre Späße und halten dem Publikum den Spiegel vor. Gleichzeitig erhalten wir die Meldung, dass die Clown-Doktoren bald ihren 30. feiern. Eine schöne Gelegenheit, also ein paar Fragen zu stellen. Welche Arten von Clowns gibt es überhaupt? Was ist ihr Wesen? Was macht ein Clown aus? Und wie wird man einer? Zum Beispiel ein Clown-Doktor. Gehen wir zu den Wurzeln. Besuchen wir also die Schule für Clowns in Hofheim am Taunus und treffen den Leiter der Schule, Michael Stuhlmiller. Michael Stuhlmiller, unsere Sendung wird ausgestrahlt am Rosenmontag. Und das bedeutet, wir müssen über die Clowns, Sie wissen, was kommt, über die Clowns in der Fasnacht sprechen.
Ja, wunderbar.
Viele gehen als Clown verkleidet. Wer zu den Sitzungen geht, sieht Clownsnummern in verschiedenen Formen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Bitte klären Sie uns auf über den Zusammenhang zwischen Fasnacht und Clowns.
Also ich sag mal, also es gibt eigentlich keinen direkten Zusammenhang zwischen Fasnacht und Clowns, aber was bei Fasnacht natürlich ganz wichtig ist, ist, dass die Leute, und ich glaube, das ist die Funktion, ich glaube, bei der Fasnacht sollte man eher von der Funktion reden, dass sie einfach mal einmal im Jahr wirklich auch mal den Freiraum für sich genießen können, so mal richtig alles rauszulassen und auch mal über die Stränge zu schlagen und natürlich auch mal die Obrigkeit auch mal scharf anzugehen. Und auch zu feiern und auch die Gemeinschaft zu genießen und all das, das ist alles Fasnacht. Der Clown und der professionelle Clown, den findet man da eigentlich weniger. Ich denke, es hängt auch einfach ein Stück damit zusammen, dass wir eigentlich genau das eigentlich das ganze Jahr über machen. Also wir schlagen eigentlich immer über die Stränge und versuchen natürlich auch, diese ganzen Blockaden auch aufzulösen, die einen hindern, sonst eben wirklich aus sich herauszugehen. Und da merkt man schon, dass die Arbeit eines Clowns ein bisschen mehr ist als einfach nur Fasnacht feiern. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied.
Obwohl, wenn man jetzt mal die Sitzungen Mainz bleibt Mainz oder Mainz, wie es singt und lacht, ansieht, und Sie hatten ja auch in Mainz Ihre Schule mal, also fühlen sich Mainz verbunden. Also in der Mainzer Fasnacht gibt es Leute, die wirklich auch so einen Anspruch hatten, das Narrentum hochzuhalten, als Bayerz mit der Laterne zum Beispiel und die Nachfolger, die auch so eine Art haben, sich zu äußern. Außerdem gibt es Kokolores, das sind die Quatschmacher, also das hat ja einen Anspruch.
Das ist richtig, also dieses Anknüpfen an die Figur des Narren, das hat also auf jeden Fall in der Fasnacht auch eine Fortsetzung gefunden, das muss man sagen. Aber das zeigt natürlich auch schon, dass eben gerade auch in der Fasnacht, auch der Bayers, das ist alles sehr sprachlastig. Das ist zum Beispiel etwas, wo der Clown sich unterscheidet. Also wir sind nicht unbedingt Meister des Wortes. Bei dem Clown geht es auch gar nicht so sehr um unmittelbare politische Zusammenhänge, wie es zum Beispiel auch in der Fasnacht aufgegriffen wird oder was den Narren auch ausgezeichnet hat. Der Clown sucht mehr eine universelle Figur. Das heißt also eine Figur, die nicht so zeitgebunden ist, die nicht so gebunden ist an bestimmte gesellschaftliche Ereignisse, die gerade stattfinden, sondern wo es um so Themen geht wie Humor, Freude, Spaß, das sind Dinge, die sind ein bisschen übergeordnet. Die gehen weit über das hinaus, was uns gerade hier so im Alltag vielleicht manchmal den Spaß verdirbt oder auch den Humor unmöglich macht. Der Clown sucht nach etwas Essentiellem, nach etwas Archaischem. Das ist eine andere Figur und die hat auch eine andere Funktion als der Hofnarr, der da meinetwegen da eine Übersetzung findet in der Fasnacht. Das kann ich gut so stehen lassen.
Mhm. Es gibt ja ganz viele Arten von Clowns. Es gibt den Weißclown, es gibt den Hanswurst, es gibt den Bajazzo, es gibt den Harlekin. Wie unterscheiden die sich?
Ja, und ich habe noch ganz andere Begriffe entwickelt im Laufe der über 30 Jahre. Also ich rede auch von dem puren Clown. Ich rede von dem Statusclown. Das geht so ein bisschen in Richtung Weißclown August. Ich rede von dem Charakterclown. Und ich rede von dem Clown der Stille. Das sind alles auch Räume, also da geht es gar nicht mehr so nur um Figuren, sondern geht es auch um Spielräume, wo und wie der Clown sich entfaltet. Der pure Clown hat ein anderes Spiel und auch eine andere Funktion als zum Beispiel jetzt der Status-Clown oder der Clown der Stille. Und hier ist es sehr wichtig zu unterscheiden, was sind die Inhalte und was ist auch die Absicht am Ende mit meinem Publikum? Was möchte ich letztendlich umsetzen? Was möchte ich erreichen? Der pure Clown ist der, den man so klassisch kennt mit der roten Nase. Das ist der, der wirklich erstmal ermutigt überhaupt zum Spielen. Der sagt, schau mal, ich spiele und du kannst auch spielen. Und es ist wie eine große Einladung an alle, nochmal das innere Kind auch nochmal zu befreien und zu sagen, lass uns alle spielen. Und das Spielen ist so eine wichtige Form der Kommunikation, dass ich dafür einen ganzen Spielraum gewählt habe, nämlich den Raum des puren Clowns. Der Status-Clown, das ist das, was Sie anspielen mit dem Weiß-Clown, sein Gegenspieler ist der August, hat eine ganz andere Aufgabe. Da geht es eben darum, dieses Gefälle, was man oft mit Status verbindet, dieses Gefälle von hoch, tief, von oben, unten, wo dann auch ganz schnell eben auch diese Machtstruktur mit reinkommt, wo man auch ganz schnell das Thema hat, dass der oben ist, eben unterdrückt und der unten ist, unterdrückt ist. Das ist das ganze Thema, worum der Weißclown und der August dreht. Und da ist es leider so, dass also früher noch auch bei den alten Zirkusclowns das immer so ein bisschen gern auf Kosten des August ging, also des Tiefstatus. Und die Leute dann halt sich amüsieren konnten, darüber zu sehen, wie der August halt zum x-ten Mal wieder auf die Nase fällt und daran scheitert, so toll zu sein wie der Hochstatus, der Weißclown.
Aber der Weißclown, der war nicht so beliebt wie der dumme August. Ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich habe den Weißclown immer als arrogant empfunden.
Ja, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie man die Figur interpretiert. Und das hängt natürlich auch von den Künstlern ab, die dahinter stehen. In dieser herkömmlichen Struktur, in vielen Zirkus, wie man es noch von Zirkus Krone und von all diesen anderen, auch neueren Zirkussen kennt, tritt der Weißclown immer so ein bisschen als der Schöne auf und der halt alles kann. Und der August scheitert eben, das eben nicht zu können. Und das hat mir eigentlich persönlich nie sehr gefallen, weil es natürlich dieses alte Machtverhältnis auch zementiert von dem Schwachen, der einfach dumm ist und der es deswegen auch nicht auf die Reihe kriegt, weil er eben dumm ist. Und das zementiert natürlich auch gewisse gesellschaftliche Verhältnisse. Das hat mir nie so richtig behagt. Also es gibt da in meiner Arbeit eben den Versuch, nicht so sehr über die Protagonisten zu lachen, sondern über das Statusverhältnis an sich zu lachen. Und da spielt für mich zum Beispiel der Statuswechsel eine ganz große Rolle. Das heißt also die Fähigkeit, auch spielerisch zu wechseln, von dem Hoch- in den Tiefstatus. Dadurch löst man ein bisschen die Figuren auf. Ich habe Weißclowns gesehen, die es geschafft haben, diese magische Ebene auch zu erschaffen. Zugegeben, das sind nicht viele. Also die viele reduzieren es auf diese Verarschung von dem August. Und okay, das ist natürlich ein Witz, der immer funktioniert. Also wenn man irgendwie dann, wenn einer die Torte ins Gesicht kriegt, dann lachen all diejenigen, die sie nicht ins Gesicht bekommen haben. Also die Schadenfreude spielt da eine große Rolle. Und da zeigt sich dann auch, dass Lachen auch nicht immer was Positives hat.
Lassen Sie uns doch bitte mal einen kurzen Blick in die Geschichte werfen.
Ja, gerne. Mhm.
Clowns gehören ja zur Kulturgeschichte. Können Sie uns etwas erzählen über diese Geschichte? Also was waren denn Clowns in früheren Zeiten? Welche Funktion hatten die denn? In der Antike gab es ja schon Clowns.
Es gab bei den Griechen gab es den sogenannten Lachenmacher, da fällt mir jetzt das griechische Wort nicht mehr ein, Galetoplos oder so ähnlich. Der hatte zum Beispiel die Funktion, der Lachenmacher in diesen großen philosophischen Debatten, die dann irgendwann auch ein bisschen kopflastig wurden, dann zwischendurch tatsächlich auch durch derbe und zottige Witze das wieder so ein bisschen auf den Boden zu holen. Das heißt also, der Clown hat da immer auch so eine erdende Funktion gehabt. Oftmals auch, man findet den Clown überall, selbst bei schamanistischen Riten von Naturvölkern. Da gibt es auch immer diesen Clown, der in dem Moment, wo es dann zu magisch wird und zu heilig, dann wieder plötzlich das kippt und eben so ein Lachen reinbringt, damit es nicht zu sehr abhebt. Das ist sehr, sehr wichtig. Eben auch gerade, da ist er ein wichtiger Gegenspieler zu dem Schamanen. Es gab auch viele Schamanen, die selber eigentlich auch sehr clownhaft waren. Im Mittelalter, so wie eigentlich der der Clown oder der Narr zu uns in den Westen kam, kam er eigentlich aus dem Morgenland. Und das waren oft auch viele Leute, die sehr kritisch waren, also auch politisch sehr kritisch und sich so ein bisschen die Clownmaske aufgesetzt haben, um Sachen zu sagen, die man sich hätte sonst nicht erlauben können. Daraus, aus dieser Geschichte, ist dann auch der Hofnarr entstanden. Der Harlekin ist eine Figur, die gehört in die Commedia dell'arte. Und das ist eine Figur, die eigentlich mehr wieder diesen Tiefstatus spiegelt. Also der Harlekin kommt aus bäuerlichen Verhältnissen. Harlekino ist ein Bauer aus Bergamo. Und die Sprünge, die der Harlekino macht, den berühmten Harlekin-Sprung, hängt damit zusammen, dass er zum Beispiel seinen Klumpfuß versucht zu verdecken, der wiederum ein Hinweis war auf den alten Pan, auf die alte griechische Herkunft. Also dieses Tierhafte, was im Clown auch immer eine große Rolle spielt. Deswegen arbeite ich zum Beispiel bei meiner Figurenentwicklung auch mit dem inneren Kind. Also es ist so eine Mischung aus Tiefstatus, kann man sagen, Figur in der Gesellschaft, eher so nach unten orientiert, Bauern, aber eben auch ein bisschen dionysisch, also auch einer, der eben auch in jeglicher Hinsicht über die Stränge schlägt und auch provoziert und der immer wieder dafür sorgt, dass wenn es einfach zu kopflastig wird, zu ernst wird, das wieder so ein bisschen abmildert.
Sind Sie auch als Clown aufgetreten?
Natürlich, klar, sicher. Also das, weil ich denke, man kann sowas nicht unterrichten, wenn man nicht selber auf der Bühne stand.
Und in welche Richtung ging Ihre Entwicklung der Clownsfigur?
Naja, bei mir muss man sagen, ich bin nicht so den direkten Weg gegangen zum Clown, sondern ich bin den Weg gegangen, dass ich erstmal Kunst und Musik studiert habe und dann mich aber immer auch für die skurrilen und auch experimentellen Dinge interessiert habe. Ich habe mit meiner damaligen Performancegruppe in den 80er Jahren haben wir sehr skurrile Straßenperformances gemacht. Und da komme ich eigentlich eher so aus der Richtung des freien Theaters der 70er und 80er Jahre und bin eigentlich erst später in die Clownfigur hineingewachsen und habe eigentlich für mich erkannt, dass diese Figur des Clowns mir einen Improvisationsspielraum ermöglicht, den ich im Theater so gar nicht hatte. Das heißt also, mein künstlerischer Weg kam nicht darüber, dass ich irgendwo einen Clown gesehen habe und der für mich so ein Vorbild war, dass ich gesagt habe, oh, das möchte ich auch, sondern das war mehr so ein künstlerischer Werdegang, wo ich für mich über die Auseinandersetzung auch mit dem Skurrilen und auch so ein bisschen mit den Randgruppen, ich habe sehr viel Theater gemacht mit geistig und körperlich Behinderten, ich habe sehr viel Theater gemacht in der Psychiatrie. Das waren für mich die Impulse, wo ich nach diesen Andersleuten geguckt habe, die sich anders verhalten als die sogenannten Normalen. Und ich habe mich immer gefragt, was können wir davon lernen? Also was für Impulse kriegen wir daher? Da auf diesem Wege hat sich für mich die Clownfigur entwickelt, haben sich auch meine Theaterstücke entwickelt. Und bis ich dann erst ganz am Ende wirklich ganz klassisch auch vor Kindern als Clown gespielt habe. Aber der Weg dorthin ging mehr über das experimentelle Theater. Das sieht man auch heute noch in meiner Art zu unterrichten, dass ich das immer noch so einbaue.
Eine Frage, eine sehr wichtige Frage. Warum ist das wichtigste Organ des Clowns die rote Nase?
Naja, die rote Nase ist erstmal ein Hilfsmittel. Also es ist jeder, der die rote Nase aufsetzt, auch in meinen Anfängerkursen, erlebt sehr schnell, wie uns diese kleinste Maske der Welt, wie ich immer sage, erlaubt, Dinge zu tun, die wir uns halt selber sonst nicht erlauben. Es ist auch toll, wenn man in einer Gruppe zusammenspielt und alle haben eine rote Nase auf. Irgendwie sehen alle gleich aus. Es gibt eben diesen Statusunterschied nicht mehr. Und da ist es ziemlich egal, ob da einer kommt, der in seinem Berufsleben normalerweise als Handwerker arbeitet oder ob der andere irgendwo im Vorstand sitzt. Das ist so, in den Clownkursen mischt sich das und mit der roten Nase werden wir irgendwie alle gleich. Also ist auch so ein Gleichmacher. Manche sagen auch, die rote Nase ist ein Erlauber. Das heißt also, sie erlaubt uns einfach Dinge zu tun, die sonst nicht möglich sind. Das ist also ein Effekt, der passiert, sobald man sich die rote Nase aufsetzt. Es muss nicht unbedingt so sein, dass man als Clown unbedingt mit roter Nase spielen muss. Das ist nicht wichtig. Also es gibt auch viele, die entscheiden sich gegen diese rote Nase, haben sie aber dann emotional immer noch auf.
Man kann einfach nicht ohne rote Nase spielen, egal
ob man sie aufhat oder nicht.
Auf der Nase hat oder nicht.
Also es ist wie so ein Ebenenwechsel. Also man geht irgendwie in so einen parallelen Zustand.
Wie viel Clowns haben Sie denn schon ausgebildet?
Ui, das weiß ich gar nicht. Also einige hundert oder vielleicht sogar 1000 werden es schon gewesen sein. Ich mache das jetzt seit 1991 und habe vorher auch schon Kurse gemacht. Und wir haben natürlich einerseits immer die Profi-Ausbildung gehabt. Das waren immer kleinere Gruppen. Da würde ich von einigen hundert reden. Aber ich gebe ja auch ganz, ganz viele berufsbegleitende Ausbildung. Das ist im Moment sowieso jetzt auch mehr der Schwerpunkt. Und da spreche ich ja Menschen aus allen gesellschaftlichen Kreisen an. Und da habe ich dann in jedem Monat 3 Wochenendkurse. Und da kann man sich das schon ausrechnen, wie viele Leute da zusammenkommen im Laufe eines Jahres. Das
sind dann schon ganz schön viele. Ich bin beeindruckt. Ja. Tausende, toll. Ja, ja. Mit welchem Ziel bilden Sie die aus?
Also ich orientiere mein Ziel an dem Ziel der Teilnehmer. Das ist ganz wichtig zu verstehen, wo die Leute hin mögen, welchen Weg sie gehen möchten. Manchmal wissen die das noch nicht so richtig am Anfang, dann ergibt sich das erst von Kurs zu Kurs. Und manche kommen und sagen zum Beispiel, ach, ich mache es erstmal nur so für mich. Und da denke ich mir, okay, das ist eigentlich der allerbeste Ansatz, also es überhaupt für sich zu machen.
Das ist mir etwas zu wenig konkret. Sie haben ja eine Zielvorstellung, warum Sie das Ganze machen.
Naja, also es ist wirklich so, dass die Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen kommen. Und meine Vorstellung ist, erstmal unabhängig davon, ob die jetzt nachher auf der Bühne stehen oder als Clown-Doktor arbeiten oder wie auch immer, die ist der allererste Ansatz, die Menschen darin zu unterstützen, dass sie ihre Spielfreude finden, dass sie sich trauen zu spielen, dass sie diesen Wert von Spielen verstehen, dass sie herausfinden, was es bedeutet zu staunen, wenn ich in die Welt schaue, dass es ein ganz anderer Türöffner ist, staunend etwas anzuschauen, als zum Beispiel schon wissend. Also ich sage immer, Wissen macht dumm, also Wissen ist wie ein Vorurteil. Das heißt also so nach dem Motto, ach, weiß ich schon, gucke ich nicht mehr hin. Und für mich ist es wirklich ein großer Erfolg, egal was dann später dabei herauskommt, ob sie jetzt als Clowns sehr erfolgreich werden oder nicht. Aber es ist ein großer Erfolg, wenn ich die Menschen die Tür geöffnet haben zum Spielen, in diesen Spielraum hinein. Das ist eigentlich das, was für mich eigentlich immer im Mittelpunkt steht.
Ist das das Wesen des Clowns, dass er spielt?
Auf jeden Fall, ja. Also das ist der spielerische Ansatz, Dinge spielerisch zu sehen, zu verstehen, dass Spielen eine unglaublich tolle Methode ist, zum Beispiel auch Dinge ganzheitlich anzugehen. Also ich glaube, es ist die ganzheitlichste Methode. Wir können im Spiel alles sein und alles machen, was wir wollen. Wir können uns auch spielerisch ohne Gefahr auch mit unseren Schattenseiten konfrontieren, weil wir ja auch jederzeit wieder die Nase absetzen können. Also wir haben da wie so einen Puffer auch dazwischen mit der roten Nase. Wir haben die Möglichkeit, in tiefe, auch ernste Themen einzusteigen und dabei nie die Freude zu verlieren. Also wir laufen nie Gefahr, dass wir irgendwie abrutschen, weil der Clown uns wie so ein Begleiter auch immer hält. Und das ist das eigentlich das Wesentlichste für mich als Clown-Lehrer. Ich habe nicht die Idee zu sagen, jeder muss am Schluss nachher das und das berufliche Ziel erreichen.
Gehört zum Wesen des Clowns, die Leute zum Lachen zu bringen?
Unter anderem, ja. Also Lachen ist schon eine Sache, die sehr wichtig ist. Aber ich denke mal, generell geht es überhaupt darum, Menschen zu berühren. Und wie dann ihre Reaktion ist, ob sie dann lachen oder vielleicht sogar weinen, das ist natürlich etwas, was ich auch dem Publikum überlasse. Also das Entscheidende ist, habe ich die Fähigkeit, Menschen zu berühren, zu motivieren, zum Beispiel vielleicht auch selber zu spielen, zu inspirieren, Dinge in einer Art und Weise zu betrachten, wie sie es vielleicht vorher nicht gemacht haben. Das ist so die Hauptaufgabe, wie dann der Zuschauer reagiert. Ja, das muss man sehen. Manche lachen nicht, manche lachen so leise, dass man es erst gar nicht hört. Manchmal denkt man, der lacht gar nicht. Und dann hat er aber doch sich wahnsinnig amüsiert.
Oder andere sind nur berührt. Kann ja auch sein.
Eben auch. Es geht ums Berühren.
Ja. Was ich ganz wichtig finde, und das gehört, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihrer Meinung nach auch unbedingt zum Clown, nämlich das Scheitern und der Umgang mit dem Scheitern. Das finde ich ja nun ein ganz wichtigen Punkt.
Naja, ich hatte ja vorhin von den verschiedenen Clown-Figuren geredet, von dem puren Clown, dem Status-Clown und eben auch dem Charakter-Clown. Das Scheitern, das ist der Bereich von dem Charakter-Clown. Das ist ganz wichtig, weil das Erste, was wir lernen, wenn wir scheitern, ist, dass wir letztendlich an der Bewertung scheitern. Also wir scheitern nicht daran, dass wir gefallen sind, sondern wir scheitern daran, was wir aus diesem Hinfallen machen. Und da zeigt uns der Clown immer wieder, dass man, auch wenn man hingefallen ist, sehr viele, sehr spielerische Varianten daraus entwickeln kann. Also man ist hingefallen, kann aber daraus etwas Wunderbares hervorzaubern, was eben vorher nicht da war. Das heißt also, hier ist der Clown eine Einladung, dieses Hinfallen so zu interpretieren, dass es eine Art der Fortbewegung ist. Ja? Also eine Art des spielerischen Fortbewegens. Scheitern wird es eigentlich erst dann, wenn wir uns entschuldigen. Wenn wir sagen, oh, das war jetzt falsch. Oh, jetzt habe ich was falsch gemacht. Das muss ich jetzt korrigieren. Das Scheitern beginnt erst mit der Bewertung. Und wir lernen als Clown, die Bewertung rauszunehmen.
Es geht auch ums Umdeuten.
Ja, ja. Also es sind zwei Sachen, die sind beim Charakterclown sehr wichtig. Also der Charakterclown, der heißt so Charakterclown, weil es letztendlich darum geht, dass wir immer am Charakter scheitern. Der Charakter jetzt ein bisschen psychologisch gesprochen, als psychologische Reaktion auf ein Ereignis, so nach dem Motto, das und das ist Schlimmes passiert, das passiert mir nie wieder, das ist eine Charakterreaktion. Und das ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, sehr komisch, weil es passiert natürlich sowieso immer wieder und man macht sich auch ein bisschen was vor. Und der Clown bringt uns da immer wieder auch ein Stück weit dazu, über uns selber zu lachen. Das heißt also, das ist die Aufgabe des Charakterclowns, dass er natürlich dem Zuschauer spiegelt, dass er über sich selber lachen darf. Eine Methode ist die Umdeutung, zu sagen, das Fallen, schau mal, ist gar nicht das Scheitern, ich kann es umdeuten. Und die nächste Methode ist das Kippen. Das heißt also, diesen Moment wahrzunehmen, wo eine Situation kippt. Und das ist ein ganz spannender Moment. Und die meisten Menschen reagieren so, wenn etwas kippt, dass sie kontrahieren, dass sie sich zusammenziehen, sie halten die Luft an, manchmal machen sie sogar die Augen zu und halten alles ganz fest. Und dann ist natürlich das Scheitern schon vorprogrammiert. Das heißt also, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man macht einen Purzelbaum und ich mache das manchmal mit Teilnehmern und kurz bevor die zum Beispiel diesen Purzelbaum machen, krampft sich alles zusammen und dann muss man wirklich aufpassen, dass sich niemand verletzt. Das heißt also, hier entsteht das Scheitern nicht durch das Kippen, sondern durch die Kontraktion. Und zu trainieren, dass man dann, wenn etwas droht zu kippen, dass man dann in diese spielerische Öffnung geht und dann sich von diesem Kippen transportieren lässt, das ist die zweite wichtige Information, die der Charakterclown lehrt. Das heißt also, nicht dagegen zu halten, sondern mit dem Fluss zu gehen. Interessanterweise bedeutet das Wort Humor übersetzt Flüssigkeit. Das heißt also, Menschen, die Humor haben, sind flüssig, können kippen. Ja? Und das ist die zweite wichtige Information neben dem Umdeuten beim Charakterclown.
Wir kommen jetzt mal zur Schule.
Ja.
Wir wollen jetzt gar nicht so lange darüber sprechen, über die Ausbildung im Einzelnen, weil das zu weit führt. Das ist ja ein großes Thema. Das kann man sehr gut auch nachverfolgen, wer sich dafür interessiert, auf Ihrer Homepage. Da haben Sie sehr viele Beispiele und man bekommt da schon eine Menge mit von der Ausbildung, worum es da geht. Was mich interessiert, das ist, wie fängt man jetzt an? Also ich möchte mal bei Ihnen Clownin werden. Ich möchte mal sehen, ob ich das hinkriege. Gibt es da auch bestimmte Geschichten, die Sie vorgeben? Also wie in der Schauspielschule beispielsweise. Oder was muss ich dann machen? Sind es dann Geschichten, die Sie mir geben, so Improvisationen, die ich dann machen soll mit meiner roten Nase?
Ja, Improvisationen schon, aber keine Geschichten. Das lernt man schon bei dem ersten Schnupperkurs. Das heißt, dem eigenen Spielimpuls zu vertrauen. Der große Unterschied vom Clown zum Theater ist, dass wir eben keine Geschichten vorgeben. Wir haben auch keine Vorgaben, wie zum Beispiel im Impro-Theater, wo man bestimmte Situationen vorgibt. Es gibt keine Rollen, die wir vorgeben. Es gibt letztendlich gar nichts, einfach nur die leere Bühne. Und wie kann man auf dieser leeren Bühne aber trotzdem spielen mit einer Vorgabe? Das ist Ihre Frage. Und der erste Zugang läuft immer über die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Und das heißt also, ich lenke erstmal meinen Blick nach innen und nicht nach außen. Das ist sehr, sehr wichtig. In dem Moment, wo ich nach innen meinen Blick lenke, finde ich eine unmittelbare Resonanz. Ich finde eine Begegnung zum Beispiel mit meinem Bein, mit meinen Händen, mit meinem Körper und kann damit spielen und kann mich bewegen und kann dann herausfinden, wie kann zum Beispiel einfach eine lustige Gangart so variantenreich sein, dass sie mich amüsiert. Und das ist das erste große, die erste große Aufgabe, dass ich es schaffe, mich selber zu amüsieren, mich selber zum Lachen zu bringen. Das heißt also, noch bevor ich daran denke, wie ich überhaupt das Publikum zum Lachen bringe, ist die große Aufgabe, wie schaffe ich es, mich selber zu amüsieren, mich selber zum Lachen zu bringen. Zum Beispiel, indem ich einfach mit einer Gangart herumexperimentiere, indem ich irgendeine absurde Bewegung mache und die verändere. Ich mache sie mal groß, mal klein, mal schnell, mal langsam und bringe mich dann immer wieder in die Überraschung hinein. Und irgendwann passiert es, dass die Leute dann sagen, oh, das hat mich jetzt gerade wirklich überrascht. Das war jetzt gerade wirklich überraschend und dann lachen wir. Das heißt also, wenn die Überraschung stattfindet, dann lachen wir und dann haben wir die erste große Lektion gelernt. Das heißt also, wie kann ich mit nichts, also mit einer Bewegung, mit einer Drehung, mit einem Sprung, einfach mich so amüsieren und auch mich so konzentrieren auf mich, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass ich es schaffe, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken und nicht nach außen. Die erste Frage ist oft, dass die Leute fragen, wie kann ich denn andere zum Lachen bringen? Das kommt alles sehr viel später. Die erste Frage ist, wie kann ich mich zum Lachen bringen?
Die Ausbildung dauert wie lang?
Ja, je nachdem, welches Ziel man anstrebt, kann man sagen...
Wenn man das professionell machen möchte.
Nun, wenn man es professionell machen möchte, jetzt in der neuen Form, dauert sie schon 4 Jahre.
Ja. Dann haben die Absolventen einen Abschluss, das ist ein Diplom?
Das ist in dem Falle, heißt es, staatlich anerkannter Clown-Schauspieler. Das ist vergleichbar mit der Bühnenreife vom Schauspiel. Und da kommt dann auch ein Komitee vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst dazu. Das ist eine richtige Prüfung. Ja. Wir haben aber davor ganz, ganz oft die Gelegenheit, auf der Bühne zu stehen, immer wieder uns mit dem Publikum zu erleben und zwischendurch auch kleinere Zertifikate zu erwerben, die immer wieder auch so eine Zäsur setzen, wo man sagen kann, jetzt hat man einen Abschnitt abgeschlossen. Der staatlich anerkannte Clown-Schauspieler ist dann schon ganz, ganz am Schluss. Und den machen auch nicht alle.
Mhm. Und die Sie ausgebildet haben, wohin sind die dann gegangen mit Ihrem Abschluss?
Ganz unterschiedlich. Wie gesagt, je nachdem, wo auch das persönliche Interesse hingegangen ist. Also wenn man sich jetzt so das anschaut in den letzten 20 Jahren, wo man Clowns überall antrifft, dann ist das bei weitem vielfältiger als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Da hat man eigentlich immer nur an die Bühne gedacht, dann war die Bühne die Straße, dann war die Bühne das Zirkus, dann war die Bühne das Varieté. Das ist natürlich nach wie vor so und wir haben immer noch Einzelne, die diesen Weg auch gehen. Der ist beschwerlich, das muss man einfach auch sagen. Es ist nicht einfach, auf einer Kleinkunstbühne auch beruflich auch eine Existenz aufzubauen. Das hängt gar nicht so sehr mit den Fähigkeiten der Künstler zusammen, sondern eigentlich mehr mit unserem Kultursystem, dass das so schlecht gefördert wird. Andere sagen aber auch von vornherein, die Bühne ist gar nicht so für mich der Schwerpunkt. Mich interessiert zum Beispiel mehr der therapeutische Aspekt, der auch sogar medizinische Aspekt vom Clown. Und das ist das, wo man viele Leute findet heute als Clownpfleger, als Clown-Doktor, manche Clowns im Hospiz, die da eine wichtige Funktion übernehmen. Und was eben auch ein Aspekt vom Clown ist, das ist das, was ich Clown-Coach nenne. Da geht der Clown zum Beispiel auch wirklich ins Kommunikationstraining hinein und trainiert zum Beispiel diesen spielerischen Perspektivenwechsel und mal die Identität loszulassen, nicht so in einer Statusrolle so festzuhängen, sondern auch flexibel zu sein. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, als Clown zu arbeiten, neben dem klassischen Bild Zirkus und Varieté und Straße und so weiter.
Soweit fürs Erste Michael Stuhlmiller. Gleich erfahren Sie, was eine Clownin aus der Praxis berichtet, aber zuvor Musik, die Sie sicher aus dem Zirkus kennen, den Einzug der Gladiatoren. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht es heute um Clowns. Wie vorhin erwähnt, feiern die Clown-Doktoren Wiesbaden bald Jubiläum. Der Verein wurde vor 30 Jahren gegründet. Seine Geschichte ist zu einer wahren Erfolgsstory geworden. Die Anfänge klein und bescheiden, heute eine Organisation mit 44 Clown-Doktoren, die derzeit in 13 Kliniken, 2 Hospizen und 15 Senioreneinrichtungen regelmäßig präsent sind. Möglich wurde dieser Erfolg durch die zahlreichen Spenden, die unermüdliche Vereinsarbeit und die vielen Ehrenamtlichen in diesen 30 Jahren. In einer blauen Stunde haben wir die Clown-Doktoren schon gewürdigt. Hören Sie einen Ausschnitt daraus, in dem Ruth Albertin alias Dr. Krümel von ihren Visiten erzählt.
Und dann gehen wir in jedes Zimmer einzeln rein und besuchen die Kids. Und das heißt, es ist kein vorgefertigtes Programm, sondern wir improvisieren alles. Also jeder hat verschiedene Fähigkeiten. Das heißt, der eine kommt mehr von der Jonglage oder Akrobatik oder Puppenspiel, Gesang. Und wir versuchen eben verschiedene Sachen zusammen zu kombinieren und dann zu gucken, was in dem Zimmer möglich ist. Wir haben nur ganz kurz Zeit, um in dem Zimmer zu schauen, was ist hier los, welche Stimmung ist da.
Wären Sie darauf auch vorbereitet? Also es ist natürlich so, dass auch ein Clown-Doktor nicht mit der Tür ins Krankenzimmer fallen kann. Er muss schon ziemlich genau Bescheid wissen. Werden Sie da richtig gut vorbereitet oder wird das Ihrer Intuition überlassen, was Sie dann machen?
Nee, auf jeden Fall, da sind wir sehr gut vorbereitet. Also allein schon, wenn wir wissen, in dem Zimmer ist ein zweijähriges Kind, kleine Kinder sind sehr ängstlich, dann wissen wir, da müssen wir ganz langsam auch klopfen und fragen, dürfen wir überhaupt reinkommen? Also wir fragen grundsätzlich, ob es okay ist, wenn wir reinkommen. Manchmal passt es auch nicht, weil die Kids gerade eine OP hatten und dann fragen sie aber meistens, ob wir später nochmal kommen und dann machen wir das auch. Und was die Feinfühligkeit anbelangt, das ist eins der wichtigsten Dinge im Krankenhaus, weil einfach ganz viele Erfahrungen oder viele Eindrücke auf uns runterprasseln, auch viele Nachrichten. Und da müssen wir wirklich 100% präsent sein, um eben zu gucken, was ist hier da. Also manchmal sind die Eltern happy, das Kind ist traurig, manchmal ist es andersrum. Also wir versuchen ständig Brücken zu bauen und das Kind eben auch einzubauen in das Spiel. Also oft ist es so, dass die Clowns zu tollpatschig sind, überhaupt in die Tür reinzukommen. Und dann ist das Kind ganz stolz, wenn es uns helfen kann und sagen kann, hier ist die Tür, muss erst die Türfalle drücken und am Ende finden wir die Tür auch nicht mehr und dann kann uns das Kind sagen, wo es wieder rausgeht. Und das ist oft ein Ziel von unserer Arbeit, dass wir die Kids einfach stärken in ihrer Schwäche, die sie haben. Also die Schwächen sind nicht im Vordergrund, die Krankheit ist nicht im Vordergrund, sondern einfach das Kind. So. Und manchmal ist das Kind auch zu schlapp und dann machen wir was, wo es einfach zugucken kann oder wir machen auch kleine Arztvisiten oder Arztuntersuchungen. Also wir untersuchen auch sehr gerne den Lachnerv oder es kommt auch vor, dass das
Kind... Und das entscheiden Sie dann spontan?
Genau, also das ist alles wirklich spontan. Wir haben 3 Sekunden Zeit, wo wir in der Tür stehen und gucken können, was ist hier los, was können wir machen. Und auch wichtig halt, dass wir den Kontakt zu unserem Partner nicht verlieren, weil oft ist ja so, jeder hat eine andere Idee und dann muss einer den ersten Schritt machen.
Es ist ja schon sehr schön, wenn ich das mal gerade einflechten darf. Also ich habe mich sehr darüber amüsiert, über die Namen der Doktoren. Ja, die heißen Dr. Schnickschnack oder Dr. Kuddelmuddel. Ist das etwas, was schon das erste Eis oder so zum Schmelzen bringt? Also stellen Sie sich auch vor, sagen Sie, guten Tag, ich bin Dr. Krümel.
Ja, meistens ist es so, dass wir sagen, na, Dr. Krümel oder Dr. Pustekuchen sind da. Und es ist oft so, dass dann schon ein Vertrauen entsteht, einfach weil sie wissen, okay, das sind nicht die richtigen Ärzte. Wir sagen zwar auch, wir sind Doktoren natürlich und wir machen Untersuchungen und wir machen jetzt die Chefvisite und schreiben die Entlassungspapiere. Aber das ist oft, dass dann direkt einfach Vertrauen entsteht. Also uns können sie nicht rausschmeißen, uns können sie rausschmeißen, aber die Ärzte eben nicht, weil die Ärzte machen die Spritzen. Wir machen keine Spritzen. Wir machen zwar kleine Untersuchungen und operieren schlechte Launen raus und nehmen die auch mit ins Labor. So, das machen wir durchaus, aber es ist oft so, dass in Kürze sehr viel Vertrauen da ist und die Kids uns direkt in die Familie aufnehmen.
Sagen Sie mal, wie ist das denn? Die Clown-Doktoren erscheinen in unterschiedlicher Kostümierung. Ja, kann jeder machen, wie er will. Aber alle haben rote Nasen. Ohne rote Nase geht nichts.
Genau, also das ist bei uns so, das ist in jedem Verein ein bisschen anders. Ich nenne es so ein bisschen die Beamstation, die Nase. Also sobald wir die Nase aufsetzen, beamen wir uns ins Clowns-Universum. Das heißt, alles ist möglich, aber natürlich sind wir immer noch präsent und haben die Infos der Schwestern immer im Hinterkopf. Aber es heißt einfach, dass wir unseren Alltag auch ein bisschen hinter uns lassen und eben die Leichtigkeit, die der Clown mitbringt, die Naivität, die Tollpatschigkeit eben als Rucksack mitnehmen und damit die Stationen aufmischen. Also oft ist es auch so, dass wir mit Musik arbeiten und dass dann wirklich Schwestern oder Putzpersonal anfangen zu tanzen. Also es ist wirklich wichtig für uns, dass wir einfach gucken, wo können wir Humor hervorkitzeln und einfach Leichtigkeit zaubern.
Genau, also welches sind die Methoden, mit denen Sie das machen wollen? Also Seifenblasen ist, glaube ich, auch sehr beliebt bei Ihnen. Ist das richtig?
Ja, also Seifenblasen ist eher für die Kleinen.
Ja.
Weil die Kleinen sind oft sehr ängstlich, verständlicherweise. Und verstecken sich auch oft hinter den Eltern. Und dann schicken wir meist erstmal ein bisschen Seifenblasen vor. Und dann merken sie, ah, da ist jetzt niemand, vor dem wir Angst haben müssen. Und das verzaubert einfach auch, das macht auch Stimmung. Wir arbeiten auch im Seniorenheim. Die lieben das auch, wenn wir Seifenblasen machen, weil sie das auch an früher erinnert und sofort sehr schnell Stimmung schafft. Und bei den Großen ist es schon so, dass wir sehr viel mit Slapstick arbeiten. Das heißt, wir laufen gegen Türen, wir bleiben irgendwo hängen, wir bauen irgendwas auseinander aus Versehen, wir verstecken uns in den Schränken. Also da geht schon mal rund, weil die das einfach auch mögen. So.
Und bei den Kindern, was machen Sie da noch? Also auch zaubern? Haben Sie auch Zaubertricks auf Lager?
Ja, auf jeden Fall. Also jeder Clown ist da sehr individuell. Die haben ja auch alle spezielle Namen, wie Dr. Sockenschutz, Dr. Rundkragen, Dr. Pustekuchen. Und jeder bringt so seine Fähigkeiten mit, wie eben Jonglage oder Zaubern oder Musik. Und dann guckt man, wie man das kombiniert. Also in der Regel ist es so, dass wir versuchen wirklich zu improvisieren, das heißt vor Ort zu gucken, was ist da. Wenn zum Beispiel ein Kind die Arme verschränkt hat, dann versuchen wir das nachzumachen und kriegen es aber nicht hin oder kriegen einen Knoten in die Arme. Das ist so ein bisschen das Spiegelrezept. Und dann fragen wir den Jungen, ob er uns helfen kann. Da muss er die Arme lösen und hilft uns und ist danach stolz und kommt aus dieser Abwehrhaltung raus. Also es ist wirklich sehr gucken, was da ist. Und wenn die Kinder aber ein bisschen schlapp sind oder gerade von der OP gekommen, dann machen wir einen Zaubertrick, wo wir das Kind entweder als Assistent einbauen oder einfach erzählen, eine Reise fantasieren. Manchmal hat ein Kind auch ein Hobby, was eben ersichtlich ist, weil da Fußballbildchen liegen und dann spinnen wir über Fußball rum oder über Star Wars oder was auch immer.
Ja. Also es ist nicht so, dass Sie den Kindern Kunststückchen oder lustige Sachen eben vorführen, sondern Sie beziehen die mit ein.
Auf jeden Fall. Also wenn es möglich ist, beziehen wir die immer mit ein. Und weil wir merken, das hinterlässt auch am meisten. Also weil dadurch merken die Kids, wir versuchen wirklich speziell für das Kind was zu zaubern. Die Clowns sehen, ich bin ein Star Wars Fan. Okay, da ist auch einer und versucht mitzureden, aber anscheinend kennt er sich nicht so gut aus. Und das ist immer schön, wenn das Kind so ein bisschen hochgehoben wird und merkt, ich bin hier der Profi. So.
Die Clown-Doktoren stellen ja auch lustige Diagnosen. Sie haben ja vorhin schon etwas erwähnt. Ich habe mal was gelesen von Quietscheritis zum Beispiel. Das hat mir gut gefallen. Und können Sie mal erklären, was das für eine Krankheit ist, Quietscheritis?
Quietscheritis, also das gibt es manchmal bei den Erwachsenen. Das heißt, die Muskeln quietschen und es ist wieder mal Zeit zum Einölen. Da benutzen wir auch Seifenblasen, um das wieder so zu machen, dass es läuft und nicht mehr quietscht. Also das heißt, wir kommen im Vorfeld und gucken bei den Erwachsenen, tippen auf die Schulter und merken oder sagen, sie sollen den Arm mal bewegen und dann quietscht's.
Oder oft ist auch mal der Lachnerv entzündet.
Und was passiert dann? Das ist ja ganz schrecklich, wenn der Lachnerv entzündet ist. Was macht man dann?
Wenn der Lachnerv entzündet ist, das ist immer hinterm Ohr. Das sieht man, wenn das ist, dann sieht man das hinterm Ohr und dann zaubern wir eine rote Nase hervor.
Oh,
genau.
Und dann ist alles wieder gut.
Das ist sozusagen der entzündete Lachnerv. Und dann setzen wir den auf die Nase und sagen, lassen Sie den eine Zeit lang auf, dann entlastet sich das wieder und die Entzündung geht vorbei. Und natürlich ist das Ziel von uns, Leichtigkeit zu erzeugen und zu zaubern, auf jeden Fall. Aber manchmal ist es auch eben einfach stimmig und da braucht es eben das nötige Feingefühl, dass wir auch einfach was Leises machen. Also wenn ein Kind gerade eine schwere Diagnose erhalten hat, dann können wir nicht rein und irgendwie witzig sein oder irgendwas Tollpatschiges machen. Manchmal ist es da einfach stimmig, was Leises zu machen oder auch ein Gespräch zu führen. Es gibt viele Langzeitpatienten, die auch einfach gern sich mit uns unterhalten so und sagen, wie es gerade ist.
An welche Situation erinnern Sie sich besonders gern?
Ja, da gibt es ganz viele von.
Erzählen Sie doch bitte mal ein paar.
Also die letzte Situation, die sehr präsent ist, ich stand vor der Klinik, vor der HSK und dann habe ich eine Mama getroffen, die gemeint hat, sie war früher sehr oft in der HSK mit ihrem Jungen, der chronisch erkrankt ist. Und die erste Begegnung war so, dass wir kamen und für den Jungen You Are My Sunshine gesungen haben. Und das war so eine berührende Situation für die Mama, dass sie Tränen in den Augen hatten. Wir haben sie dann umarmt und sie hat gemeint, das ist ihr so geblieben, auch das Lied, dass sie ihrem Sohn dieses Lied nun öfters vorsingt, wenn sie mal bedrückt sind. Und das sind schöne Geschichten, die mir einfach auch zeigen, okay, wir wirken nicht nur im Moment, sondern wir hinterlassen auch Spuren. So. Ja, da gibt es wirklich jeden Tag immer schöne Geschichten. Also es gibt auch viele Kinder, die haben die Entlassungspapiere schon, aber wissen, dass die Clowns bald kommen und sagen, sie gehen erst, wenn die Clowns da waren.
Also Dienstag und Donnerstag ist immer Clownzeit.
In der HSK auf jeden Fall.
In der HSK, ja. Haben Sie noch eine schöne Geschichte? Alle guten Dinge sind drei.
Also eine Geschichte von einer Kollegin. Sie hat mir erzählt, es gab in Offenbach ein Mädchen, 10 Jahre alt. Da musste nochmal Blut abgenommen werden und sie hatte aber Angst davor. Und dann hat die Clownin gemeint, du, das passt ganz gut. Sie hat auch Angst, sie kann ja ihre Hand halten. Und dann hat die Clownin so gezittert, dass das Mädchen gemerkt hat, die Clownin hat viel mehr Angst als sie selber. Und im Vergleich dazu ist sie eigentlich ganz mutig. Und die Blutabnahme lief problemlos. Und danach haben sie die Entlassung zusammen gefeiert. Und da merkt man einfach, dass die Clowns schön auch das Spiegelbild einnehmen können und dadurch eben die Angst des Kindes verringern auch. Es ist normal, dass Geschichten einem auch nachgehen. Also der Clown ist offen, wenn er auf Visite geht und das ist auch wichtig, weil dadurch berührt er auch oder kriegt auch mit, was da ist. So. Von dem her, also jeder, der weiß, dass er in die Klinik geht, weiß, dass er auch mit solchen Geschichten konfrontiert wird. Und das ist auch der Grund, weshalb nicht jeder das machen kann. Also wir haben einen Castingverlauf, der dauert ein halbes Jahr mindestens, wo es verschiedene Schritte gibt. Und die Clowns oder die Kollegen, die gecastet worden sind, auch immer wieder die Gelegenheit haben zu sagen, oh, das geht mir doch zu nahe und ich kann das nicht machen. Also das kommt auch immer mal wieder vor.
Also die dürfen dann sagen, das geht mir zu weit, das schaffe ich nicht und brauche noch Zeit oder probiere es irgendwann mal oder auch nie.
Auf jeden Fall, das ist wichtig, weil wenn wir als Clowns auf Visite gehen, ist die Leichtigkeit im Vordergrund. Das ist ganz wichtig. Es nützt keinem Patienten, wenn wir auch anfangen, Mitleid zu haben. Wir zeigen Empathie, aber eben auf eine leichte Art und Weise.
Die Idee der Clown-Doktoren ist in vielen Ländern der Welt angekommen. Übrigens gibt es auch, analog zu den Ärzten ohne Grenzen, seit vielen Jahren Clowns ohne Grenzen. Und nicht nur in Deutschland. Sie reisen in Kriegs- und Krisengebiete, um ihre Medizin, das Lachen, unter ihr trauriges und beschwertes Publikum zu bringen. Noch eine Frage an den Leiter der Schule für Clowns, Michael Stuhlmiller. Wie blicken Sie in die Zukunft?
Also, wenn sich das so entwickelt hat, dass es immer mehr Clowns gibt, die das als Beruf erlernen wollen, und dann wo auch immer andocken und da ein schönes Berufsleben haben, Wird sich das vielleicht, wie schätzen Sie das ein, wird sich das noch verstärken in der Zukunft?
Nun ja, also was sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt hat, ist dieser gesamte, was ich schon sagte, therapeutische Bereich, auch pädagogische Bereich. Es gibt mittlerweile auch sogenannte Schulclowns, also wo Clowns in die Schulen gehen. Mit dem, was sie hier in der Ausbildung lernen, stehen ihnen diese Wege alle offen. Der Weg auf die Bühne ist immer ein schwieriger Weg gewesen. Das muss man einfach dazu sagen. Der große Vorteil ist, dass wir ja nicht nur auf Deutschland begrenzt sind. In Deutschland ist tatsächlich die Situation am schwierigsten. Also es ist so kulturell gesehen ziemlich Diaspora. Also man hat es als zum Beispiel in Italien, wo ich gelernt habe, oder auch in Frankreich oder auch in Spanien, hat man viel eher den Zugang, auch auf die Bühnen zu kommen, als das in Deutschland ist. Also viele Bühnen machen hier zu. Also da muss man einfach sagen, das ist ein bisschen düster.
Aber Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie eben im therapeutischen Bereich oder in Besuchen bei den Senioren, wie es ja gemacht wird, oder Clown-Doktoren, die in die Kliniken gehen, die eben auch in Altenheime gehen. Ist das die Zukunft?
Das ist eine Zukunft. Ich denke, es ist insofern eine sehr wesentliche Zukunft, weil sie eben auch gesellschaftlich auch sehr gewertschätzt wird. Da gibt es auch sehr viel Unterstützung in diesem Bereich und weil es auch sehr sinnvoll ist. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit. Aber ich will einfach nochmal die Bresche schlagen, eben der Clown wirklich auf der Bühne, auf der Straße oder im Zirkus oder im Varieté ist natürlich für uns nach wie vor auch so ein Ziel. Und das braucht Unterstützung. Und diese Unterstützung fehlt. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Und da geht sehr viel verloren.
Brauchen wir heute mehr denn je Clowns?
Auf jeden Fall. Also ich denke, wir leben, das können wir, die wir jetzt schon ein bisschen älter sind, können das gut beurteilen, leben mehr in Krisen, als das früher der Fall war. Das heißt also, dieser Krisenmodus, in dem wir jetzt eigentlich schon permanent drin sind, braucht natürlich eine Perspektive, die uns nicht nur verzagen lässt und auch nicht nur melancholisch sein lässt und eben auch immer wieder auch Raum schafft für Spaß, für Freude und letztendlich auch ein bisschen die Fähigkeit, einen beibringt, ein bisschen loszulassen, ne? Und auch mit den Verhältnissen auch zu gehen und zu schauen, wo einen die Veränderung auch hintransportieren kann. Das ist eine Fähigkeit, die uns der Clown vermittelt. Also der Clown vermittelt uns eben die Fähigkeit, eben nicht auf die Nase zu fallen, also das ist, sondern eben davor diesen Kipppunkt zu spüren und dann in diesem Moment, wo etwas kippt, da den Impuls zu nutzen und eben sich fortzubewegen und nicht hinzufallen. Es geht nicht so sehr um dieses Hinfallen und sich dann wieder aufrappeln und dann wieder hochkommen. Das ist das, was den Clown gar nicht interessiert. Also uns geht es gar nicht ums Fallen, uns geht es ums Kippen.
Michael Stuhlmiller, vielen Dank.
Ja.
Und das war's für heute. Das Gespräch können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Dort ist auch die Sendung vom August 2019 über die Clown-Doktoren zu finden. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak und weil heute Rosenmontag ist, mit einem ganz besonderen Lied in Gedanken an den großen Fasnachter, Schauspieler und Moderator Nick Benjamin. Auch er war schon bei uns im Studio. Unvergessen. Hören Sie Nick Benjamin und Einmal im Jahr.